Ich lese aus dem Johannesevangelium. Da lieferte Pilatus ihnen Jesus aus und befahl, Jesus zu kreuzigen. Jesus wurde abgeführt. Er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus zu dem sogenannten Schädelplatz. Auf Hebräisch heißt der Ort Golgotha. Dort wurde Jesus gekreuzigt und mit ihm noch zwei andere, auf jeder Seite einer. Jesus hing in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen. Darauf stand Jesus der Nazoräer, der König der Juden. Viele Juden lasen das Schild. Denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, lag nahe bei der Stadt. Die Aufschrift war in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache abgefasst. Die führenden Priester des jüdischen Volkes beschwerten sich bei Pilatus. Schreibe nicht der König der Juden, sondern dieser Mann hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus erwiderte, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten Jesus ans Kreuz genagelt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich auf. Sie waren zu viert. Und jeder erhielt einen Teil. Dazu kam noch das Untergewand. Das war in einem Stück gewebt und hatte keine Naht. Die Soldaten sagten zueinander, das zerschneiden wir nicht. Wir lassen das Los entscheiden, wem es gehören soll. So ging in Erfüllung, was in der Heiligen Schrift steht. Sie verteilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Genau das taten die Soldaten. Nahe bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester. Außerdem waren Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala dabei. Jesus sah seine Mutter dort stehen. Neben ihr stand der Jünger, den er besonders liebte. Da sagte Jesus zu seiner Mutter, »Frau, sieh doch! Er ist jetzt dein Sohn. Dann sagte er zu seinem Jünger, sieh doch, sie ist jetzt deine Mutter. Von dieser Stunde an nahm der Jünger sie bei sich auf. Nachdem das geschehen war, wusste Jesus, dass jetzt alles vollendet war. Damit in Erfüllung ging, was in der Heiligen Schrift stand, sagte er, ich bin durstig. In der Nähe stand ein Gefäß voll Essig. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein. Dann steckten sie ihn auf einen Ysopstengel und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem Jesus etwas von dem Essig genommen hatte, sagte er, jetzt ist alles vollendet. Er ließ den Kopf sinken und starb. Unsere Welt ist anders geworden. Und deswegen halten viele diese Geschichte von der Kreuzigung nicht mehr für angemessen. Aber das Kreuz ist das Symbol des Christentums. Es hat den Fisch verdrängt. Auch wenn bei ganz vielen Leuten ein Fisch auf dem Auto prangt. Das Kreuz ist das, womit die meisten Menschen das Christentum assoziieren. Das heißt, wenn das Kreuz sozusagen das Markenzeichen, das Logo des Christentums ist, dann können wir natürlich schwerlich die Kreuzigung aus unserer Verkündigung herausnehmen. Das würde bedeuten, wir würden unsere ganze Marke, unsere ganzen Inhalte irgendwie umkrempeln müssen. Und ob das hinhauen würde, wer weiß, und was für einen Schaden das hat. Also, wenn wir die Kreuzigung nicht wegnehmen können, sondern sie drin lassen müssen in unserer Verkündigung, in unserem Kirchenjahr, dann stellt sich ganz massiv die Frage, wie können wir mit der Kreuzigung umgehen? Was machen wir damit, mit diesem sperrigen Stück? Was holen wir da an Bedeutung für uns in heutiger Zeit heraus? Das Kreuz ist das Symbol für das Christentum. Und wenn wir davon reden, dass das Kreuz ein Symbol ist, dann sind wir, und das ist mein erster Punkt, bei der Kunst der Piktogramme. Piktogramme, das sind diese kleinen Bildchen, die heutzutage überall irgendwo in der Welt zu finden sind. Und die Antwort für das Problem der Piktogramme, nee, die Piktogramme sind die Antwort auf ein bestimmtes Problem. Wie kann ich ohne Worte eine bestimmte Botschaft für Leute verständlich machen? So dass alle Menschen es verstehen, die es sehen, auch wenn sie meine Sprache nicht sprechen. Das ist der Vorteil der Piktogramme. Sie müssen eindeutig sein, schnell erfassbar, Leute, die nicht lesen und schreiben können, und Leute aus einem anderen Sprachkontext sollten sie verstehen. Und ich habe mal ein paar Piktogramme mitgebracht. Der Rollstuhlfahrer. Ich weiß nicht, wie in verschiedenen unterschiedlichen Sprachen Rollstuhl heißen würde. Wenn ich in Frankreich wäre und da würde irgendwo stehen, hier bitte Rollstuhlfahrer, würde ich das schon gar nicht verstehen. Aber das ist ein klares, eindeutiges Symbol. Und überall, wo ich in der Welt hinkomme, können Leute damit etwas anfangen. Oder zum Beispiel, nun, da sind zwei Buchstaben drin, WC, aber das sind nur zwei Buchstaben und das ist so international verbreitet, dass die meisten Menschen wissen, was damit gemeint ist. Aber es gibt nicht nur für Männer eine Toilette, sondern natürlich auch für Frauen. Allerdings kommen wir da langsam in einen Bereich, wo man merkt, dass Piktogramme gar nicht so einfach sind, weil woran erkenne ich jetzt, dass links der Mann und rechts die Frau ist? Nun, in einer Kultur, in der Frauen noch Kleider tragen, die auch so ein bisschen weitschweifig sind, und Männer eng anliegende Hosen, ist es voll okay. Was mache ich aber in einer Kultur, in der vielleicht Frauen eng anliegende Hosen tragen und die Männer weite Gewänder? Es gibt ja manche, die sagen, aus biologischen Gründen wäre es für Männer gesünder, wenn sie weite Kleider tragen. Dann würde dieses Piktogramm nicht mehr funktionieren und dann würden die Frauen mit den eng anliegenden Hosen auf die falsche Tür zugehen. Ein Symbol, bei dem das schon passiert ist, dass es nicht mehr funktioniert, ist die gute Dampflok. Ich kann mich tatsächlich noch daran erinnern, wie Dampfloks gefahren sind. Ja, so alt bin ich. Wir haben in der Nähe vom Essener Hauptbahnhof gelebt und da war ein großer Güterbahnhof, wo wir waren, direkt hinter unserem Haus. Und da konnte man noch Dampflok sehen und ganz lange gab es dieses Symbol für Vorsicht Eisenbahn. Aber heutige Kinder würden sagen, wieso brennt die Eisenbahn denn da? Da sollte doch eigentlich nichts brennen. Bedeutet dieses Schild Vorsicht brennende Eisenbahn? Deswegen haben wir heutzutage so ein Schild. Das ist heutzutage die Bahn. Ne? Sie hat oben Stromabnehmer und ist lang und aerodynamisch. Das ist das, was wir heute verbinden. Da ist ein Piktogramm nicht mehr sprachfähig in seiner Welt gewesen und musste durch ein neues Sprachmuster ersetzt werden. Allerdings, die Sache ist die gleiche. Es sind beides Eisenbahnen. Sie sind beide sehr gefährlich, weil sie eine enorm hohe Masse haben. Und wenn ich da zu Fuß mit dem Auto oder mit dem Fahrrad vorbeikomme, haben sie keine Chance zu bremsen. Das heißt, sie sollten Vorfahrt haben. Die Grundidee ist also exakt die gleiche. Es ist nur, dass die Form sich ein bisschen verändert hat. Aber da für uns Form sehr wichtig für unsere Sprachfähigkeit ist, musste die Form dieses Piktogramms abgewandelt werden, passend für die heutige Zeit, wie wir heutzutage Eisenbahn fahren. Ja, das sind konkrete Dinge. Schwieriger wird es, Piktogramme zu entwerfen für abstrakte Sachen, für bestimmte Ideen. Also nicht für konkrete Gegenstände, dann wird das ja durch die Form definiert, sondern ja, wenn man Situationen, Sachlagen, Gefahren ausdrücken will. Zum Beispiel, wie drücke ich es am besten aus, wenn da etwas hinter dieser Tür ist, was tödlich für mich ist? Ich glaube, das funktioniert weltweit, dass Menschen sich darunter vorstellen können, was hinter dieser Tür lauert, ein Totenkopf, ja, egal welcher Rasse wir angehören, egal wie reich, wie arm wir sind, egal ob wir einen Computer zu Hause haben oder den Bleistift für die großartigste Erfindung der Welt halten, wenn wir tot sind, nach einer Weile sehen wir ungefähr so aus. Selbst ein Neandertaler könnte noch sich unter Umständen da was drunter vorstellen. Dieses Piktogramm zeigt, was wir sind, wenn wir tot sind und kann auf diese Gefahr hinweisen. Bei diesem Piktogramm kann man sich auch noch vorstellen, was das ist. Vorsicht, brandgefährlich. Feuer hat in den letzten 1000, 2000, 5000 Jahren seine Farbe nicht verändert. Und das Symbol ist, glaube ich, auch noch ganz gut lesbar. Und da muss man schon ein bisschen überlegen. Das ist, Vorsicht, giftige Stoffe. Aber der Fisch, der so mit dem Bauch nach oben schwimmt, der Baum, der keine Blätter mehr hat, ist schon ein bisschen schwieriger, aber das geht vielleicht noch. Aber das Symbol, Vorsicht, ansteckende Stoffe. Also, was weiß ich, Virenexperimente oder sowas. Ich meine, das Symbol sieht irgendwie unangenehm aus, aber dieses Symbol transportiert das nicht mehr, weil es ist auch ein schwieriger Sachverhalt zu erklären, Vorsicht, ansteckende Stoffe. Ich meine, wie sollte man das darstellen? Noch schwieriger wird's bei dem letzten, Radioaktivität. Und das ist jetzt eine ganz spannende Sache, weil nämlich wir ja unseren radioaktiven Müll irgendwo in der Erde verbuddeln. Und dieser radioaktive Müll ist nicht nur bis zur nächsten Legislaturperiode tödlich, auch nicht bis zur Abschaltung des letzten Kernkraftwerkes tödlich, sondern noch für die nächsten 10.000, 20.000 Jahre tödlich. Und wer weiß, ob nicht in 20.000 Jahren irgendwelche Menschen anfangen, tief in der Erde zu buddeln und sich freuen, dass sie diese wunderschönen Fässer finden, die, wenn man sie aufmacht, ein bisschen im Dunkeln leuchten. Wie sollen die verstehen, dass dieses dunkle Leuchten gar nicht so Sinn und Zweck ist, sondern dass dahinter eine große Gefahr ist? Radioaktivität hörst du nicht, siehst du nicht, schmeckst du nicht, spürst du nicht sofort, sondern unter Umständen erst viel später. Eine Gefahr, die nicht für uns Menschen wahrnehmbar ist, die aber trotzdem existiert. Wie kann man radioaktiven Müll so kennzeichnen, dass nicht nur wir und unsere Generation und die nachfolgenden Generationen, sondern auch noch die Menschen in 20.000 Jahren das auch noch verstehen können? Das ist die Problematik bei dem Kennzeichnen der radioaktiven Stoffe. Und das ist ein Problem bei den Piktogrammen oder bei, wenn man Botschaften für eine langfristige Zeit Menschen deutlich machen will, wie kann ich eine Botschaft so verfassen, dass sie für alle Menschen in jeder Sprache, in jedem Kulturkontext über viele, viele, viele Generationen hinweg verständlich ist. Bei diesem Piktogramm ist das enorm schwierig. Und genau das ist das Problem Gottes. Gott möchte uns Menschen etwas deutlich machen. Und er möchte es nicht nur ein paar Menschen deutlich machen, sondern allen Menschen. Aus allen Kulturen, aus allen Sprachen. Und er möchte es nicht nur heute, in diesem Jahr, in 2015 deutlich machen, sondern er wollte es schon deutlich machen vor 2000 Jahren. Und falls diese Welt noch existiert, soll dieses Symbol auch noch in 5000 Jahren funktionieren. Wie kann Gott die Situation der Menschen deutlich machen? Mit welchem Symbol? Das Symbol, auf das wir Christen uns konzentriert haben, ist das Kreuz. Das Kreuz ist sozusagen das Piktogramm Gottes, mit dem Gott seine Kernbotschaft über die Generationen, Kulturen und Zeiten hinweg eine Botschaft bringen will. Was ist diese Botschaft? Was könnte diese Botschaft sein? Die Problemsituation Gottes ist, er möchte uns davor warnen, dass wir Menschen uns von Gott getrennt haben, ja vielleicht sogar Gott vergessen haben. Wir wissen gar nicht mehr von unserem Ursprung. Wie können wir Menschen begreifen die tödliche Gefährlichkeit dieser Trennung von Gott, die genauso geruchsfrei ist wie Radioaktivität, die genauso unsichtbar ist wie Radioaktivität, und die sich auch ganz schleichend vollzieht. Wir Menschen halten uns für super. Im Prinzip, denken wir Menschen, wir sind super. Das kann man daran sehen, dass wir ganz oft argumentieren, das kann man heute nicht mehr so machen. Wenn man mal genau überlegt, was das bedeutet, das kann man heute nicht mehr so machen, bedeutet das, wir halten uns heute für das Maximum dessen, was die Menschheit fähig ist. Und deswegen ist unsere Meinung deutlich besser wie alles, was in den Jahrhunderten zuvor gewesen ist. Deswegen können wir ganz locker sagen, das kannst du heute nicht mehr machen. Die Frage ist, ist das wirklich so, dass wir, die wir jetzt gerade hier existieren auf dieser Welt, wirklich das Optimum dessen sind, zu dem die Menschheit fähig ist? Ist es nicht so, dass ganz, ganz viele Dinge, von denen wir Menschen stolz sind, die wir zu den Errungenschaften der Menschheit halten, dass hinter ganz vielen dieser Dinge Blut, Schweiß, Gewalt und Missbrauch steht? Die Pyramiden, was denkt ihr, wie die Arbeitsbedingungen waren? Der Suezkanal, was denkt ihr, wie die Arbeitsbedingungen waren? Die tollen Hochhäuser in New York, wie waren die Arbeitsbedingungen? Die Golden Gate Bridge, haben die Leute dort gerne gearbeitet? Und die Familien hatten das Gefühl, die Männer kommen sicher wieder nach Hause. Dieser jetzt maximale Wolkenkratzer in Dubai, wie waren da die Arbeitsbedingungen? Ganz, ganz viele Dinge, von denen wir Menschen sagen, boah, guck mal, das haben wir geschafft. Stolz, Errungenschaft, wow. Blut, Schweiß, Tränen, Gewalt und Missbrauch. Herausragende Figuren in unserer Geschichte. Alexander der Große. Wie war das für die eroberten Frauen? Wie war das für die Kinder, die ihre Väter nie wiedergesehen haben? Okay, also ich habe jetzt genug genörgelt. Wir Menschen halten uns für super, aber ich glaube, das ist sehr naiv. Es gibt auch noch andere Seite von uns. Das muss Gott uns zeigen, durch alle Kulturen und durch alle Zeiten hinweg. Wie können wir begreifen, dass unser Handeln eine reale Konsequenz in dieser Welt hat? Und dass, ob wir mit Gott leben oder ohne Gott leben, eine Konsequenz für uns hat. Gerade wir heute in der westlichen Welt, die wir meiner Meinung nach ganz, ganz massiv auf ein konsequenzloses Leben setzen. Ich esse gerne Fleisch, habe aber noch nie in meinem Leben Blut vergossen. Machen andere für mich, wird mir auch schlecht, könnte ich nicht machen. Gut, dass sie das machen. Die Arbeitsbedingungen reden wir auch nicht drüber. Wir leisten es uns, eine Art von konsequenzenlosen Lebens, aber das stimmt gar nicht. Wir wollen super billige Anziehsachen haben, der Rest ist egal. Okay, auch das möchte Gott deutlich machen. Es gibt Konsequenzen, ernsthafte Konsequenzen in unserem Leben, in unserem Handeln. Wie können wir aber auf der anderen Seite auch die Liebe Gottes zu uns begreifen? Wie können wir verstehen, dass Gott uns von ganzem Herzen liebt, dass er uns nicht aufgibt, dass er uns nahe sein möchte? Trotz all dieser Kritik, die Gott gegenüber uns hat. Wie kann Gott deutlich machen, dass dort am Kreuz ein Mann stirbt und dieser Mann aber nicht das Bauernopfer Gottes ist? Irgendeinen Dummen brauchte Gott, den er mal ans Kreuz schlägt und da hat er sich halt Jesus genommen, der hat halt nicht Nein geschrien. Was auch viele für einen Vorwurf des Christentums halten, dass sie sagen, ihr glaubt an einen Gott der Liebe und dieser Gott der Liebe knallt seinen Sohn ans Kreuz, damit zu Hause wieder Frieden und Ruhe ist. Und wie können Menschen erahnen, dass der Mensch Jesus nicht nur ein Mensch ist, sondern dass Gott in ihm ist? Okay, das sind die Problemstellungen Gottes, das ist die Botschaft, die Gott uns Menschen rüberbringen will. Nicht nur Juden, nicht nur Menschen zur Zeit Jesu, sondern über alle Zeiten hinweg. Und in dem Piktogramm des Kreuzes, in dem Geschehen im Kreuz, stecken diese Botschaften drin, dass wir eine Chance haben, ein Stück davon zu verstehen. An dem Kreuz wird deutlich, unsere Trennung von Gott ist tödlich ernst. Der Tod am Kreuz ist ein eindeutiger Tod und er ist ein grausamer Tod. Und er macht deutlich, unser Leben kann Konsequenzen haben bis in den Tod und in den grausamen Tod hinein. Es gibt Konsequenzen für all unser Tun. Und wenn Christen davon sprechen, dass an dem Kreuz das Gericht Gottes geschieht, dann wird darin deutlich, das ist das Symbol, das Wort dafür, um deutlich zu machen, es gibt Konsequenzen in deinem Leben. Auch wenn dich die Steuerfahndung nicht kriegt und auch die NSA nicht mitkriegt, was du tust, Gott weiß, wie du lebst und es gibt Konsequenzen in deinem Leben. An diesem Kreuz wird aber auch deutlich die Liebe. Dass Jesus hingeht und bei der Verhaftung sagt, ihr wollt mich, nehmt mich, aber meine Schüler, lasst sie frei, ihr habt ja mich. Das ist der Anfang von dem Handeln Jesu, wo Jesus für andere sich einsetzt und sich für andere opfert. Jesus selber sagt, es gibt keine größere Liebe, die ein Mensch für einen anderen Mensch haben kann, als sein Leben für den anderen zu geben. Dass Jesus freiwillig am Kreuz hängt, ist das Symbol für eine unverrückbare Liebe. Und das Letzte ist, es geht hier nicht um einen barbarischen Vater, der einen seiner Söhne ans Kreuz nagelt, damit er mit seinen ganzen Menschenkindern endlich wieder Frieden hat, sondern Gott gibt sich selbst. Das wird am Karfreitag nicht klar, weil der Tod Jesu ein menschlicher Tod ist. Es kommt ja noch die Auferstehung, aber das halten wir uns, heben wir uns für Ostern auf. In der Auferstehung wird deutlich, dass in diesem Geschehen am Kreuz noch viel mehr drin steckt, nämlich die Herrlichkeit Gottes. Das Kreuz ist also ein Piktogramm Gottes und es soll zu allen Zeiten Menschen diese wesentlichen Dinge sagen. Und manchmal gibt es Zeiten, wo es uns Menschen leicht zugänglich ist und manchmal ist es nicht so leicht zugänglich. Manchmal ist es schwerer zu verstehen. Das hängt von unserem Leben ab, das hängt von unseren Lebensumständen ab. Aber wenn wir genau hingucken, können wir sehen, dass die wesentlichen Elemente des christlichen Glaubens in einer radikalen, unmissverständlichen Brutalität und Konzentration deutlich werden am Kreuz. Und deswegen ist das Kreuz so extrem. Und wo wir gerade in einer Zeit leben, wo wir versuchen, alle Aspekte des Lebens irgendwie miteinander auszugleichen, beißt uns dieses Extrem besonders. Aber Menschen in extremen Situationen brauchen auch ein Zeichen Gottes. Was können wir heute von dem Kreuz lernen? Was ist ein wichtiger Gedanke? Ich möchte euch einladen, dass wir einen Moment Stille machen, dass ihr euch einfach dieses einfache, simple, hässliche Kreuz anguckt und dass ihr überlegt, was kann ich lernen aus diesem Piktogramm Gottes? Welche Wahrheit fehlt mir eigentlich in meinem Leben? Welche Erkenntnis müsste bei mir verstärkt werden?